Einen Applaus und gibt ihnen alle Ehre. Halleluja. Wir können die Plätze einnehmen. Was für wunderbare Verheißungen wir heute gehört haben und gesungen haben. Wir können das Mikro, glaube ich, ein bisschen leiser machen. Glaubst du, was du singst? Glaubst du, was du sprichst? Glauben wir, dass der Herr das ganze Leben treu war? Dass er das ganze Leben gut zu uns war, zumindest bis hierher? Glauben wir das oder sagen wir einfach nur, es war zwar schlecht, aber ich sage, es war gut, weil die Bibel sagt ja, dass er uns ein gutes Leben gibt und weil das Lied es sagt. Wir haben oftmals das Verständnis, und es kommt von einer Bibelverse aus, von einer Bibelstelle aus dem Jesaja, wo es heißt, dass Gottes Pläne größer sind und höher sind wie unsere Pläne. Und dass seine Pläne deswegen immer, so kommt es dann raus, ja, komisch sind. Oder ich dachte eigentlich, gut ist, wenn ich gesund bin, aber bei Gott ist ein anderer Plan, bei ihm ist gut, wenn du krank bist. Da haben wir so eine Einstellung von Gott, dass bei ihm ist es so verdreht. So, was wir eigentlich uns wünschen, was gut ist, ist bei ihm ein bisschen was anderes, weil er ja einen anderen Plan damit hat, weil er ja was anderes vorhat. Aber ich möchte sagen, dass das nicht stimmt. Denn was bei Gott gut ist, oder das ist auch für dich gut. Und was für dich gut ist, ist auch bei Gott gut. Weil er hat ja das Gute erschaffen. Und seine Pläne sind Frieden für uns, steht es an einer anderen Stelle. Und ein gesegnetes Leben und Freude. Halleluja. Und wir wissen, dass Jesus Christus aus diesem Grund ja auf diese Erde gekommen ist, um wieder eine Wiederherstellung zu bringen der Dinge, die Gott eigentlich geplant hatte für die Erde. Und durch den Sündenfall im Garten Eden ist die Sünde in die Welt gekommen, ist der Tod in die Welt gekommen und sind die ganzen Probleme in die Welt hineingekommen. Aber Gott hatte von vornherein einen anderen Plan für uns. Er hatte einen Garten Eden vorbereitet, nicht nur für Adam und Eva, sondern für alle, die noch kommen sollten. Ja? Oder wenn es war für Adam und Eva, dann war, ich weiß nicht, ob er den Plan hatte, dass sie nur zu zweit bleiben. Das kann auf jeden Fall nicht der Fall sein, weil er uns berufen hat, uns zu vermehren und so weiter und so fort. Aber ich möchte einfach nur sagen, als er sie in diesen Garten hineingesetzt hat, da war alles perfekt. Das war sein Plan für uns. Und das hat der Mensch zerstört. Und dann hat er Jesus geschickt, um wiederherzustellen, das, was einmal war. Und ich denke, es ist sehr wichtig für uns, das einfach im Kopf zu behalten, dass Jesus nicht einfach nur gekommen ist, um irgendwie, damit wir es einfach, sage ich mal, leichter haben, ja, mit all diesen Problemen, sondern er ist gekommen als eine Lösung für all diese Probleme. Er will nicht nur bei dir dabei sein in deinem Problem, sondern er möchte dir eine Lösung geben. Und für mich ist das immer wichtig, weil ich weiß, dass oftmals so geglaubt wird, ja, Jesus ist halt gekommen, dass er jetzt halt mit mir da ist und so mit ihm, wenn er da ist, kann ich durch alle Probleme gehen. Und es ist sehr gut, dass wir Jesus haben und es ist sehr gut, dass wir auch Probleme leichter oder anders überwinden mit ihm. Und natürlich haben wir einen Trost, den Heiligen Geist, natürlich haben wir einen Trost, wir haben sein Wort, wir haben die Verheißungen. Aber das alles soll dahin bringen, dass wir zu einem anderen Leben kommen, als der, wo Jesus eben nicht hat. Und deswegen habe ich mein Thema heute genannt, Glaube muss sichtbar sein. Und ich denke, wir nennen uns alle Gläubige, ja, wir nennen uns alle Kinder Gottes, aber es fehlt oftmals dieses Wissen darüber, was denn so einen Gläubigen ausmacht oder wie der Glaube aussehen muss, den wir haben sollten. Und da haben wir schon heute einen wunderbaren Vers gehört, in Hebräer 11, Vers 1. Und ich möchte auch mit diesem Vers starten, weil das so die Grundlage ist für das, was wir heute hören werden. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Halleluja. Und ich liebe diesen Vers. Der Glaube ist eine feste Zuversicht, steht hier, ja, auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir sind überzeugt von Tatsachen, die man nicht sieht. Amen. Wir glauben an Jesus. Wir glauben dass er uns den Heiligen Geist gesandt hat. Wir glauben an das, was niedergeschrieben steht im Worte Gottes. Ja? Wir lesen hier so viele wunderbare Verheißungen, ja, die Jesus uns zugänglich gemacht hat am Kreuz auf Golgatha, aber wir sehen sie nicht. So, wir glauben daran, an Tatsachen, die man nicht sieht, und bleiben dran. Es ist eine feste Zuversicht oder ein Beharren auf das, was man hofft. Und wir beharren darauf, dass das, was ich gelesen habe und wofür ich jetzt hoffe, ja, auch passieren wird. Und das ist wichtig. Es muss passieren. Denn der Glaube, der eine Tatsache ist oder an das ist, was man nicht sieht, muss früh oder später sichtbar werden in deinem Leben. Weil dann hat dieser Glaube eben auch etwas bewirkt und dann ist dieser Glaube, sage ich mal, auch zur Vollkommenheit gekommen. Das heißt, alles, was du im Glauben annimmst, musst du früh oder später auch sehen. Und das ist wichtig zu wissen. Diese Verheißungen hier im Worte Gottes sind nicht einfach nur niedergeschrieben, damit sie dort sind und damit wir einfach wissen, was für einen großen Gott wir haben und wie wunderbar er gewirkt und gearbeitet hat, ja, damals, sondern damit wir das auch für uns in Anspruch nehmen, dafür glauben, ja, und beharren darauf, dass es eben passiert. Und diese unsichtbaren Tatsachen, für die wir glauben, die müssen früher oder später sichtbar werden. Und der zweite Punkt ist, es sind Tatsachen, die wir glauben. Es ist hier niedergeschrieben im Worte Gottes. Es ist die Bibel. Es sind Verheißungen, es sind Tatsachen, es sind Fakten. Das stimmt. Wenn wir jetzt anfangen, rauszunehmen, was jetzt von der Bibel aktuell sein soll und was nicht, dann bricht der ganze Glaube zusammen. Also du musst überzeugt sein von einer Sache. Und für mich ist das immer, du musst überzeugt sein, dass das Wort Gottes ist. Du musst überzeugt sein, dass dieses Wort uns gegeben ist für unser Leben jetzt. Und da ist schon mal der Anfang. Dieses Wort Gottes muss unsere Grundlage sein. Das, was hier drin steht, diese Tatsachen, ja, die wir oft auch nicht in unserem Leben sehen, diese müssen wir glauben. Darauf müssen wir beharren, damit sie eben sichtbar werden. Und wir werden das im Laufe der Message auch öfter sehen, wie sowas dann auch passiert. Aber erstmal wichtig, der Glaube ist ein Beharren auf das, was man hofft. Also du musst dranbleiben. Du musst dranbleiben, bis du es hast. Du musst dranbleiben, bis du es hast. Das ist wichtig. Und es ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wenn du überzeugt bist davon, dass das, was die Bibel sagt, das Wort Gottes ist, dann wirst du auch dranbleiben. Halleluja. Halleluja. Und dieser Glaube muss aus dem Wort Gottes kommen. Da gibt es noch eine Bibelstelle im Römer. Da gehe ich auch noch kurz rein, bevor ich zu meinem Haupttext gehe. Römer 10, Vers 17. Hier heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und von dem reden wir. Also, der Glaube, den wir suchen oder den wir haben sollen, muss von der Verkündigung kommen und die Verkündigung muss aus dem Worte Gottes kommen. Die Verkündigung darf nicht von den Medien kommen. Die Verkündigung darf nicht von irgendwelchen Nachrichtensprechern kommen. Die Verkündigung darf nicht von irgendwelchen Politikern und so weiter und so fort kommen. Die Verkündigung muss aus dem Wort Gottes sein. Das, was wir hören, soll vom Wort Gottes sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Wort auseinandersetzen und damit, dass wir mehr das Wort Gottes hören, damit wir eben auch diesen Unterschied sehen, was jemand anderes sagt, der nicht das Wort Gottes sagt, und was jemand sagt, der eben vom Wort Gottes predigt. Amen. Also das ist die Grundlage. Das Wort Gottes muss verkündigt werden, dann wird auch der Glaube kommen. Wenn bei dir also der Glaube fehlt für irgendwelche Verheißungen oder dir manche Dinge, auch über die ich vielleicht nachher predigen werde, so unverständlich sind oder du das kaum zu glauben ist, ja, dann musst du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, damit du es glauben kannst. Halleluja. Und das ist eine wichtige Grundlage. Lass uns nochmal zurückgehen zum Hebräer 11, hier heißt es dann, 11 Vers 6, können wir auch ausstrahlen eigentlich. Jeder, oder fangen wir von Anfang an, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und hier kommen wir schon zu meinem ersten Punkt. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Das ist eine andere Predigt. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Wir müssen glauben, dass es Gott gibt, wenn wir zu Gott kommen. Ja? das ist ja logisch. Also, und für mich ist es so, ich weiß aus der Bibel heraus, dass es einen Gott gibt, also glaube ich auch dem Wort Gottes, so wie wir es vorhin gehört haben. Aber hier ist erstmal, wir müssen zu Gott kommen und glauben, dass es ihn gibt, und das reicht aber nicht aus. Wir müssen noch glauben, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Halleluja. Und das ist auch eine schöne und wunderbare Verheißung. Aber für vielen hört es hier schon auf. Es ist schon viel zu schön so. Was? Es geht. Gott oder das Wort Gottes verlangt von uns, dass wir an Gott glauben, dass er existiert, aber dass wir auch glauben, dass er uns belohnen wird, wenn wir ihn suchen. Und das ist doch, was wir brauchen hier auf dieser Erde. Wir brauchen Belohnungen. Wenn wir schauen, also wir brauchen eine Belohnung von dem, was wir glauben. Mein Thema ist, Glaube muss sichtbar sein. Also es muss ja etwas sichtbar sein, dass du glaubst. Also du musst etwas davon haben, dass du glaubst. Das fordert die Bibel. Das ist nicht ein Wunsch von mir oder so. Die Bibel sagt, du musst etwas davon haben, dass du glaubst. Die, die ihn suchen, müssen glauben, dass er ist und dass er sie belohnen wird, die ihn suchen. Jesus sagt, als er geredet hat, da wo er redet über Fasten, Beten und Almosen geben und so weiter, sagt er, ihr sollt das tun im Verborgenen und euer Vater im Himmel wird es euch öffentlich vergelten. Amen. Jesus hat schon da, also ziemlich am Anfang, das steht ja glaube ich so in Matthäus 5 oder so, von Anfang an angefangen, das eben zu den Fokus darauf zu lenken. Aber uns wurde beigebracht, nichts erwarten, keine Belohnung erwarten, mach das alles irgendwie und im Himmel wird es dann irgendwo was geben. Für den Himmel, was es da geben wird, gibt es genug Bibelstellen, ja? Gibt es viele Sachen, Schätze im Himmel, Sachen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch viele Bibelstellen und Verheißungen, die der Herr uns gegeben hat für das Leben hier auf dieser Erde. Und da hat Jesus schon gut angefangen, hat gleich gesagt, wenn ihr das und das tut, dann euer Vater wird euch öffentlich vergelten. Halleluja. Oder wer das Wort nicht kennt oder so, er wird euch öffentlich belohnen, möchte ich sagen. Ja, damit es so passt auch mit diesem Vers. Aber das ist meine Auslegung. Also Jesus oder die Bibel sagt, dass wir sollen an Gott glauben und glauben, dass er uns belohnen wird. Aber das reicht nicht aus. Lass uns weitergehen im Johannes 14. Vers 1. Hier sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, das hatten wir schon, ja, aber glaubt auch an mich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und diese Aussage wird leider sehr oft sehr unterschätzt und es wird noch weitergehen. Ich möchte sie nur hier erwähnt haben, weil Jesus das extra betont. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. So, was ist jetzt Jesus? Was sollen wir da glauben? Wo geht es da weiter? Die Bibel sagt im Jakobus 2, wo es um die Werke des Glaubens geht, dass auch die Dämonen glauben ja an Gott und zittern. Das heißt, sie glauben auch an Gott und das Ergebnis daraus ist, dass sie zittern. Oder da geht es ja um die Taten des Glaubens oder die Werke des Glaubens. Das heißt, ihr Werk daraufhin ist zittern. Ja? Aber unser Werk, aufgrund unseres Glaubens, ja unsere Tat, soll nicht zittern sein. Und ich habe ja jetzt nicht die Zeit reinzugehen, aber das ist auf jeden Fall hier festzuhalten. Guck mal, die Dämonen glauben auch an einen Gott und zittern. That's it. So, wenn wir auch nur an Gott glauben und zittern, dann sind wir nicht viel weiter als sie. So, deswegen sollen wir an Gott glauben und wir sollen an Jesus glauben und was tun. Unser Glaube muss ja sichtbar werden durch eine Tat, so wie wir es heute von dem Bruder gehört haben, ja, wie er geglaubt hat, dass die Waschmaschine funktioniert und was er hat ganz praktisch sich entschieden, sie voll zu machen, im Vertrauen darauf, dass sie eben funktionieren wird. Und so lächerlich es vielleicht für manchen sein möchte oder nicht, vielleicht auch nicht, so, das ist einfach praktischer Glaube. Glaube ist etwas ganz Praktisches, etwas ganz Sichtbares. Wenn du daneben stehen würdest, würdest du es beobachten können, wie das Gerät nicht funktioniert hat, aber er trotzdem im Glauben etwas tut, ja, seine Glaubensschritte macht und das Ergebnis dafür bekommt. Halleluja. Es ist etwas Sichtbares. Wenn Jesus sagt, dass wir das Licht und das Salz dieser Erde sind, dann ist es etwas Sichtbares. Er sagt, ein Licht stellt man nicht unter einen Scheffel, sondern man stellt es auf einen hohen Platz, damit es die ganze Stadt beleuchtet, zum Beispiel, wo es um den Berg geht, ja? Über die Stadt auf dem Berg geht. Das heißt, es ist etwas Sichtbares, es ist etwas, was die Menschen sehen, was Leute um uns herum sehen. Halleluja. Halleluja. Dieses Leben, das Jesus uns gebracht hat, muss man sehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur an Gott glauben, dass es einen Gott gibt, weil wir wissen, dass viele Menschen glauben, es gibt irgendwie eine höhere Macht. Es gibt, aber es bringt denen alles nichts. Die Dämonen zittern und die anderen, also die Ungläubigen, sage ich mal, die sagen, ja, irgendwo gibt es wahrscheinlich was im Universum. Die haben auch nichts davon, dass sie wissen, dass da irgendwas gibt. Die haben nichts davon. Aber bei uns Christen soll es nicht so sein. Wir sollen etwas davon haben, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt. Wir sollen etwas davon haben, dass wir glauben, dass es Jesus gibt. Halleluja. Das ist, was Jesus uns sagen möchte. Und wir werden es gleich sehen in der Hauptstelle, wo ich jetzt reingehe, im 1. Johannes. Ich finde es so interessant, gestern, als ich diese Stellen durchgelesen habe, was der Herr mir da gezeigt hat. Und ich denke, ihr seid auch alle bereit dafür. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, steigen wir mal ein. Nein, wir steigen in Kapitel 5 ein. Wir kommen nachher aber noch ins Kapitel 4 rein. Nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass wir an Gott glauben müssen und daran glauben müssen, dass er die belohnen wird, die ihn suchen, sagt Jesus dann im Johannes, dass wir an Gott glauben müssen und an Jesus glauben müssen. Und hier geht es jetzt weiter. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Also es reicht nicht nur aus, an Gott zu glauben oder an Jesus zu glauben, dass sie mal existiert haben. Wir müssen glauben, dass Jesus der Christus ist. Wir müssen glauben, dass Jesus der Messias ist, heißt es ja. Oder der Gesalbte oder der Erlöser. Halleluja. Wir müssen glauben, und ich sage dir, wenn du das heute so verinnerlichst, das wird etwas bewirken in deinem Leben. Weil wenn du an Jesus glaubst als Erlöser, wird es einen großen Unterschied machen, als dass du nur an ihn glaubst als kleines Kind in der Krippe. Es wird einen Unterschied für dich machen, es wird einen Unterschied in deinem Leben machen und auch in den folgenden Dingen, die wir hören werden. Und diesen Unterschied, den möchte Gott machen in deinem Leben, weil er hat ja durch Jesus Christus jemanden gegeben, der sein Leben aufgegeben hat, damit du jetzt ein Leben haben kannst. Also wir müssen glauben, dass Jesus der Christus ist. Jeder, der das glaubt, der ist aus Gott geboren. Und das kennen wir aus dem Römer, wie man errettet wird, glauben in seinem Herz, mit dem Mund bekennen, dass eben Jesus dein Erlöser ist. Und hier sind auch, denke ich mal, die meisten Christen sind auch bei dem Punkt, wo sie wissen eben, dass Jesus der Erlöser ist. Aber lass uns weiterlesen. Also jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Was sind seine Gebote? Über was redet Johannes hier? Im 1. Johannes 3 sieht man es, Vers 23 heißt es, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und das Gebot kennen wir alle, ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder es gibt nur einen Gott, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese zwei Gebote, die kennen wir alle. Aber guck mal, was hier steht. Hier sagt der Johannes, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes. Hier gehen wir einen Schritt weiter. Wir müssen nicht nur an Gott glauben, nicht nur an Jesus glauben, sondern als Jesus den Erlöser, Jesus Christus und jetzt noch an den Namen Jesus. Da steckt nochmal was dahinter. Und ich weiß nicht, wer mit mir da mitgehen möchte, aber lass uns aufschlagen, in Markus 16 lesen wir etwas über den Namen Jesus. Vom 15. Vers sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden alle begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Halleluja, das macht der Name Jesu. Wer glaubt noch bis hierher? Ihr braucht jetzt nicht die Hände aufheben. Nur sich selber halt überprüfen. So, wer glaubt noch bisher an den Namen Jesu, der eben dies möglich macht? Ich habe noch eine zweite Stelle, wo wir sehen, dass die ersten Jünger oder die Apostel geglaubt haben an den Namen Jesu. Apostelgeschichte 4, Vers 8 ist es. Sie haben nicht nur an Gott geglaubt, sie haben nicht nur an Jesus Christus, den Erlöser, geglaubt, sondern die haben auch an diese Vollmacht geglaubt, die der Name Jesu hat. Halleluja. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, nachdem er jemanden geheilt hat: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und dann heißt es weiter, als er dann freimütig redete, er hat das freimütig geredet. Er wusste, es gibt nicht nur Gott, es gibt nicht nur Jesus, den Erlöser, sondern es gibt auch den Namen Jesus, diese Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat. Und in diesem Namen Jesus hat er diese Wunder getan. Halleluja. Und das ist mein Wunsch, dass wir wieder dahin kommen, wo wir an diese Fülle, ja, glauben, wo wir an diese Fülle glauben, die Jesus Christus uns auch am Kreuz auf Golgatha zugänglich gemacht hat. Diese Kraft, die er uns gegeben hat und vor allem dieses Leben, das er uns gegeben hat, als er dort sein Leben für uns hingegeben hat. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen im 1. Korinther, sehen wir dann, warum im 1. Petrus, im 1. Johannes, sehen wir, warum es so wichtig ist, diese Sachen vielleicht nicht unbedingt zu differenzieren, weil normal sollte man das ja nicht differenzieren. Es sollte eigentlich in der Sache schon erledigt sein, wenn du sagst, dass ich an Jesus glaube. Und das sage ich so immer so. Wenn jemand zu mir sagt, er glaubt an Jesus, dann gehe ich davon aus, dass er auch an den Tod Jesu glaubt. Dann gehe ich davon aus, dass er auch glaubt an das Blut Jesu. Dann gehe ich davon aus, dass er glaubt an die Verheißungen, die Jesus Christus zugänglich gemacht hat am Kreuz. Dann gehe ich davon aus, dass er glaubt, dass der Segen Abrahams durch den Tod Jesu Christi uns zugänglich gemacht wurde und so weiter und so fort. Aber wir sehen, dass es nicht bei allem der Fall ist. Deswegen listet auch Johannes das nochmal auf so und sagt das, oder Jesus sagt es auch, es reicht nicht nur an Gott zu glauben, es reicht nicht nur an Jesus. Du musst das Ganze, wenn das für dich das Ganze bedeutet, dann reicht es natürlich aus. Wenn das Ganze für dich bedeutet, und so sollte es auch für uns Christen sein, es soll ja alles beinhalten, wenn wir sagen, dass wir an Jesus glauben. Aber gerade für Zeiten wie diese, ja, wo die Übernatürlichkeit oder ja sehr vernachlässigt wurde und wenig sichtbar ist von dem Wirken, wo Jesus eigentlich wirken möchte, ist es wichtig, diese Stelle rauszuholen und hier dann ein paar Dinge klarzustellen. Er sagt dann weiter, nachdem also die Liebe zu Gott ist, dass wir seine Gebote halten, und sein Gebot ist eben, dass wir glauben an den Namen Jesu, was ich ein starkes und wunderbares Gebot sehe. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Dann kommen wir zu diesem Punkt. Wenn wir das alles in Anspruch nehmen, ja, wenn wir diesen Glauben haben an diese Dinge, ja, Gott, Jesus, das, was Jesus getan hat am Kreuz auf Golgatha, da gibt es aber noch eine extra Stelle dazu, dann kommen wir dahin, dass dieser Glaube die Welt überwindet. Die gefallene Welt. Das, was passiert ist, als Adam gesündigt hat. Ja? das überwinden wir. Das alles, was reingekommen ist, ja, genauso wie wir die Sünde überwinden müssen, ja, müssen wir auch die Auswirkungen, die Sünde gebracht hat, auch überwinden können. Das ist ja logisch, wenn man das einfach mal so betrachtet. Und Gott hat es uns auch möglich gemacht, eben durch Jesus Christus und durch die Verheißungen, die wir haben in seinem Wort. Und wir überwinden die Welt, wenn wir eben so glauben. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Halleluja. Hier gehen wir weiter. Und vielleicht ist die Reihenfolge für manchen andersrum logischer oder so, aber mir geht es gar nicht jetzt um eine Reihenfolge zu machen, so was wichtiger und so ist. Mir geht es nur darum, aufzuzeigen, dass es gibt an Gott Glauben, es gibt an Jesus Glauben, es gibt an seinem Namen Glauben. An Jesus glauben, es gibt an Jesus Christus glauben, es gibt an seinen Namen glauben. Und jetzt heißt es hier, es gibt daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Halleluja. Daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie Gott das eben bestätigt, dass er der Sohn Gottes ist. Und das ist geschehen, als Jesus getauft wurde. Und ich weiß, dass sich hier viele Theologen uneinig sind über den nächsten Vers. Das heißt, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Die einen sagen, dass es geht hier um das Wasser und Blut, das geflossen ist, als Jesus in die Seite gestochen wurde. Andere sagen aber, es geht hier darum, dass Jesus eben, als er getauft wurde, als Sohn Gottes, von Gott eben deklariert wurde, sage ich mal. Ja, das kennen wir. Nachdem er getauft wurde, hat Gott zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und ich sehe das hier im Kontext auch so, dass es eben darum ging, dass er dort bestätigt wurde, dass er der Sohn Gottes ist. Aber dort ist auch, und das Zweite ist, dass dort auch das Blut ist geflossen am Kreuz auf Golgatha für dich. Und das ist das nächste Punkt. Wenn wir an diesen ganzen Dingen glauben, hier geht es weiter um das Blut Jesu, das geflossen ist für dich und mich. Und über das Blut Jesu lesen wir am besten im Jesaja 53. Und ich gehe da jetzt nicht speziell in jede Stelle rein, weil ich eben nicht jetzt speziell ein Thema ansprechen möchte, sondern generell über den Glauben reden möchte, der dir dann auch weiterhelfen wird in der nächsten Woche oder in deinem Leben und der auf jeden Fall auch sichtbare Dinge bringen wird. Und hier heißt es im Jesaja 53, eine sehr bekannte Stelle eigentlich, auf Jesus gerichtet. Und ich möchte euch in diesem Zusammenhang auch sagen, im Alten Testament gibt es sehr viele Verheißungen über den Messias und darüber, was dieser Messias alles machen wird. Und deswegen ist es wichtig, hier auch in diesem Zusammenhang ins Alte Testament hineinzuschauen, um zu sehen. Weil im Neuen Testament sind wir so gewöhnt, dass wir einfach alle Sachen irgendwie auf was Geistliches schieben. Alles, was irgendein Paulus gesagt hat oder ein Petrus, es wird irgendwie geistlich ausgelegt. Es geht hier um geistliche Krankheiten, es geht hier um Errettung, es wird immer alles so ausgelegt. Aber wenn du ins Alte Testament hineinschaust, ja, wo es, sage ich mal, wenig um dieses Geistliche ging, sondern viel auch um das irdische Leben, dann siehst du, dass Jesus sehr viel eben mit sich bringen sollte, was dich zu einem besseren Leben bringt, was dir eben dieses ewige Leben gibt, wozu Jesus ja auch gekommen ist. Halleluja. Jetzt greife ich das schon vor, aber darum wird es am Ende gehen, dass er uns das ewige Leben gebracht hat. Hier geht es im Jesaja 53 dann, heißt es über das Blut Jesu, im vierten Vers, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und das brauchen wir ja zum Leben. Hier auf dieser Erde brauchen wir Frieden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir sind schon geheilt worden durch das, was Jesus Christus dort getan hat am Kreuz auf Golgatha. Durch die Tatsachen, indem wir glauben an die Tatsachen, die wir nicht sehen, ja. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinem Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen.
Wir wissen, dass Jesus aus dem Himmel gekommen ist. Ja? Er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Hier auf der Erde hat er sein Leben gegeben, damit du eben in dieses Land der Lebendigen eintreten kannst. Halleluja. Aber hier sehen wir auf jeden Fall, was das Blut Jesu alles getan hat für uns. Neben der Vergebung, neben der Reinwaschung, die Strafe lagen auf ihn, die Krankheiten lagen auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt geworden. Und das ist nicht die einzige Verheißung über das Blut Jesu auch allgemein. Die Stellen, die ich rausgeholt habe, die habe ich ja verkürzt oder nicht alle Stellen rausgesucht, weil ich sonst sehr nicht in einem Fluss bin, sondern ganze Zeit nur Bibelstellen aufschlag. Aber das ist jetzt wichtig festzuhalten, ja? Wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus, wir glauben, dass er der Christus, der Erlöser ist. Wir glauben an seinen Namen, in seinem Namen ist die Kraft. Und wir glauben auch, dass er der Sohn Gottes ist. Und somit, nur weil er der Sohn Gottes ist, ja, konnte er das Blut vergießen für uns, das eben diese Lösungen gebracht hat. Das uns dieses Leben gebracht hat, das uns diese Hoffnung gebracht hat. Halleluja. Wir haben also die Welt überwunden. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, sagt er, ihr seid nicht von dieser Welt. Wir kommen also von einer anderen Welt. Ihr seid nicht ihr werdet nicht von dieser Welt sein. Wir sind schon nicht mehr von dieser Welt, wenn wir Jesus angenommen haben. 9. Vers. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Ja, der glaubt nicht, dass er der Sohn, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil Gott hat es selber gesagt, damals bei der Taufe Jesu, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Halleluja. Darum geht es schlussendlich. Warum diese Aufschlüsselung, warum diese Thematisierung des Namens Jesus, des Jesus Christus, Sohn Gottes, warum das Ganze? Weil es hier am Ende darum geht, wenn du das glaubst, wenn du das verstanden hast, dann wirst du dieses Zeugnis in dir haben, dann wirst du dieses ewige Leben auch haben. Halleluja, schon jetzt haben. Das ist nochmal die letzte Sache, die ich betonen möchte, dass das ewige Leben hat Jesus Christus dir jetzt schon gegeben. Du hast es schon. Er wurde aus dem Land der Lebendigen rausgerissen, ja, hat sein Leben hingegeben, damit du in das Land der Lebendigen eintreten kannst. Und das ist passiert am Kreuz auf Golgatha. Und durch den Glauben überwinden wir jetzt deswegen auch alles, was passiert ist, wegen dem Sündenfall. Durch den Glauben eben an die Vollmacht, die Jesus hat in seinem Namen, in seinem Status als Sohn Gottes und durch das Blut, das er vergossen hat. Halleluja. Das stecken gewaltige Wahrheiten und gewaltige Kräfte hinter diese Dinge. Deswegen sagt Jesus, in meinem Namen werdet ihr das tun. Wenn wir im Namen Jesu gehen, ja, und wiederum glauben daran, dass das, was man nicht sieht, ja, an die Tatsachen, die wir nicht sehen, geschehen werden, dann wird es auch geschehen. Aber dafür müssen wir verstehen, dass uns diese Sachen eben zugänglich gemacht worden sind. Die Heilung ist uns zugänglich gemacht worden am Kreuz auf Golgatha. Zugänglich gemacht worden, ja? Die Heilung ist uns da zugänglich gemacht worden. Das ewige Leben hat Jesus Christus uns zugänglich gemacht, indem er sein Leben hingegeben hat. Und dieses ewige Leben sollst du jetzt schon haben. Lesen wir weiter. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und an dem werden die Menschen sehen, ob du den Sohn Gottes hast oder ob du ihn nicht hast. Ob du ein Leben hast oder ob du kein Leben hast. Und ich glaube, ich muss nicht erklären, wie kein Leben aussieht. Ich denke, es ist klar. Von Problem zu Problem, von finanzieller Schwierigkeit zu finanzieller Schwierigkeit, von Krankheit zu Krankheit, das ist doch kein Leben. Und deswegen habe ich das am Anfang betont, dass ja, Gottes Pläne sind höher wie unsere Pläne. Hier drin stehen sie. Sie sind höher in dem Sinne, dass wir denken, wir müssen uns hier auf der Erde abquälen, aber Gott sagt, nein, wenn ihr an meinen Sohn glaubt, den ich senden werde, er war ja noch nicht gesandt, als diese Verse gesagt wurde, ja, wenn ich meinen Sohn schicke, da ist die Lösung. Wenn ihr glaubt, dann werdet ihr eben dieses gute Leben haben, dann werdet ihr diese hohen Pläne haben, auch leben, die ich für euch habe. Halleluja. Das ist der Plan, den Gott eben hat für uns. Das ist das, was Gott sich ausgedacht hat, wenn wir es so sagen wollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur an Gott glauben, nicht nur glauben irgendwas, nicht nur wie die Dämonen, die dann einfach nur zittern. Ich möchte nicht, dass du an Gott glaubst und es nicht sichtbar ist in deinem Leben. Ich möchte, dass du das, was du glaubst, auch erlebst, dass du nach deinem Glauben auch handelst. Und deswegen schlüsselt Johannes das auf, dass du kannst handeln im Namen Jesu. Du kannst das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Du kannst in Anspruch nehmen, dass du jetzt auch ein Kind Gottes bist, wie es in den ersten Versen heißt. Du bist auch ein Kind Gottes und da gibt es überall Wahrheiten, die du dann für dich in Anspruch nehmen kannst. Wir haben das, glaube ich, vorletztes Mal gehört von meinem Bruder, ja? Deinen Status, den du hast, den musst du ja auch im Glauben annehmen. Das, wohin Jesus Christus sich mitversetzt hat an himmlischen Orten. Deinen Stand, sagt die Bibel, wir sollen den Stand einnehmen, den wir in Christus Jesus haben. Wir müssen wieder zurückkommen zu diesem, ich weiß nicht, vollkommenen Glauben oder ich sage immer zu dieser Fülle eben, die das Wort Gottes uns bereitstellt. Wir müssen wieder, Paulus sagt an einer Stelle, ich habe nichts zurückgehalten und habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und darum geht es mir auch immer. Den ganzen Ratschluss. Es ist schön und gut, dass wir eben Vergebung kriegen, dass wir Errettung empfangen können von Gott, aber das ist nicht der ganze Ratschluss Gottes. Es ist was sehr Wichtiges, dass Sünder sich bekehren, es ist sehr wichtig, dass du dein Leben Jesus abgibst, aber das ist nicht der ganze Ratschluss Gottes. Er will ja jetzt auch noch was mit dir machen, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Deine Aufgabe, die du jetzt bekommen hast hier auf dieser Erde. Ich habe es kurz angeschnitten mit dem Licht und Salz sein, aber wir haben ja auch eine Berufung, es geht ja noch weiter. Es gibt einen ganzen Ratschluss Gottes, es gibt auch diese Fülle eben zu erleben, die Jesus Christus uns gebracht hat. Und der letzte Vers sagt dann, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja? Das ist dann so, was es zusammenschließt alles so. Die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nicht mehr nur Jesus in der Krippe, nicht mehr nur Gott, nicht mehr nur Jesus, nicht nur der Krippe. So, an den Namen des Sohnes Gottes. Es schließt da alles zusammen. So, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist der Beleg dafür, dass dieses ewige Leben eben schon jetzt sichtbar sein muss, hier auf dieser Erde. Und dann sollst du weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Halleluja. Lass uns mal alle aufstehen. Gott hat ein wunderbares und vollkommenes Werk am Kreuz auf Golgatha gemacht durch Jesus Christus. Er hat uns seinen Willen vorhergesagt im Alten Testament und alles, was er wollte und wie er sich vorgestellt hat, ist dann auch in Erfüllung gegangen durch Jesus Christus. Das heißt auch, alle die Verheißungen, die er uns gegeben hat, wie zum Beispiel im 5. Mose steht, dass ihr werdet immer nur vorwärts gehen, ihr werdet immer nur aufgehen, nie abgehen, ihr werdet immer der Kopf sein und nicht der Schwanz sein, wenn ihr Gott eben gehorcht, ja, wenn ihr dem Wort befolgt. Die Verheißungen, die wir bekommen haben aus dem Alten Testament, die hat das Kreuz nicht annulliert. Das Kreuz hat die Flüche annulliert, die gesagt wurden, die ausgesprochen wurden, aber die Verheißungen wurden nie annulliert. Die stehen immer noch und sie sind durch Jesus Christus, was? Ja und Amen. Halleluja. Und in diesem, wenn du diese Verheißungen anschaust, da siehst du, was ewiges Leben heißt. Was ewiges Leben bedeutet. Es geht nicht nur um das Leben im Himmel. Es geht um ein ewiges Leben, das Jesus Christus dir jetzt schon gegeben hat, wenn du an seinen Namen, an den Namen des Sohnes Gottes glaubst. Dann empfängst du es und dann sollst du auch weiterhin glauben. Und natürlich wollen wir weiterhin glauben. Halleluja, wenn wir das erlebt haben. Aber viele haben nichts erlebt mit Jesus. Und nach 20, 30 Jahren macht es keinen Sinn mehr für sie. Ja, ich ging auch mal zur Kirche, bin auch getauft. Aber den meisten sagen, dass irgendwann mal hat es einfach keinen Sinn gemacht für die. Warum? Weil sie das ewige Leben nicht empfangen haben. Weil sie das ewige Leben nicht empfangen haben, weil sie nicht geglaubt haben an den Namen des Sohnes Gottes, wie es hier so dann zusammengefasst wird. Sie haben an Teile geglaubt, Jesus in der Krippe, da war es, Gott vielleicht auch, irgendwas, eine höhere Kraft und so weiter und so fort. Aber sie haben nicht an das geglaubt, was das Wort Gottes hier so klar ausdrückt. Aber wenn du das glaubst, dann wirst du das ewige Leben empfangen. Und du wirst es jetzt schon haben. Amen. Amen.